Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka und dem Buch der Woche. Der Schweizer Max Frisch gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts. Sein Werk, das Romane, Theaterstücke, Erzählungen und literarische Tagebücher umfasst, erreichte insbesondere in der Schweiz und in Deutschland Millionenauflage und wurde in 47 Sprachen übersetzt. Es entstanden zahlreiche Biografien und Untersuchungen zu seinem Werk, zum Beispiel von Volker Hage, Marcel Reich-Ranitzky, Beatrice von Matt, Heinz Ludwig Arnold und Volker Weidermann, um nur einige Namen zu nennen. Als im Jahr 2011 der Schweizer Germanist Julian Schütt zum 100. Geburtstag des Schriftstellers das Buch Max Frisch, Biografie eines Aufstiegs, veröffentlichte, setzte er mit seiner außerordentlichen Quellenkenntnis neue Maßstäbe. Weil Teile des Nachlasses noch gesperrt waren, endete jedoch diese Biografie mit dem Jahr 1954. Ob ein zweiter Teil folgen werde, ließ Schütt offen. Nun, 14 Jahre später, liegt er vor unter dem Titel Max Frisch, Biografie einer Instanz. Angela Gutzeit hat das 700 Seiten umfassende Werk gelesen.
Max Frisch hasste Biografen. Oder wie soll man folgende Schmähungen anders bewerten? Biografen seien das Übelriechendste, was es unter Menschen gibt, so Frisch, geradezu verachtenswert.
Dieses köterhafte Geschnüffel nach der Privatesse, womit man die Dinge, die einer aus dem Persönlichen aufhebt, wieder dahin zurückdrückt, diese ewige Rache der rettungslos Unbegabten.
So zitiert Julian Schütt im Prolog zum hochgelobten ersten Band seiner Max-Frisch-Biografie den Schweizer Autor. Annäherungsversuche an Leben und Werk eines Schriftstellers seien für diesen etwas unberechenbaren Eidgenossen nichts anderes gewesen als unstatthafte Reduktionen eines gelebten Lebens, entkleidet aller Möglichkeiten und Fiktionen. Wer das ernst nimmt, sollte sich gut überlegen, wie er sich diesem schwierigen Schweizer nähert, von dem Peter Bixel, einer seiner standhaftesten Freunde, einmal sagte: Mitten im Gespräch einer geselligen Runde konnte bei Frisch plötzlich die Stimmung kippen. Dann habe er, natürlich nur bildlich gesprochen, plötzlich ein Messer in der Hand gehabt, das er allerdings auch oft gegen sich selbst richtete. Man habe gewusst, jetzt Distanz wahren. Ein Schlüsselwort im Umgang mit Max Frisch. Der Bannfluch des Schweizers zeigte verständlicherweise nur begrenzte Wirkung. Zahlreiche Biografen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten auf Frischs Spuren begeben. Der Schweizer Germanist Julian Schütt ist aber auf jeden Fall derjenige, der Bixels Rat der Distanzwahrung auf überzeugendste Weise zum Leitmotiv seiner biografischen Arbeit gemacht hat. Produktive Distanz nennt er das. Was bedeutet? Die Legitimation über das Leben und Werk dieses Autors zu schreiben, allein aus dem Anspruch höchstmöglicher wissenschaftlicher Genauigkeit zu gewinnen. Mittlerweile habe er sein halbes Leben mit diesem Max Frisch verbracht, schreibt Julian Schütt. Er nutzte es, um alle verfügbaren Quellen auszuwerten: Briefe, Notate, Filme, Interviews. Dazu kamen seine Gespräche mit Zeitzeugen, Schriftstellerkollegen und Frischs Lebensgefährtinnen, soweit diese bereit und noch in der Lage waren, Auskunft zu geben. Ingeborg Bachmann, die Geliebte, die in Frischs Leben sicherlich die tiefsten Spuren hinterlassen hatte, war zu Beginn von Schütts Recherche bereits tot. 1973 starb sie in Rom auf tragische Weise. Ihr Briefwechsel mit Frisch blieb jahrzehntelang gesperrt, wie etliche andere Dokumente des Schweizers auch. Von Wissenschaft und Kritik heiß erwartet erschien dieser Briefband, nachdem er 2011 endlich freigegeben werden konnte, 10 Jahre später unter dem Titel »Wir haben es nicht gut gemacht«. Ebenfalls 2011 erschien Schütts Frischband »Biografie eines Aufstiegs«, den er allerdings wegen der unzureichenden Quellenlage mit dem Roman »Stiller«, Frischs literarischem Durchbruch und Welterfolg, im Jahre 1954 enden ließ. Für die interessierte Leserschaft eine unbefriedigende Situation, gewissermaßen nur den halben Frisch serviert zu bekommen. War also Schütts erster Band eine Art Making-of des Schweizer Autors, den Krieg, Nationalsozialismus und die Verwerfungen in der kriegsfernen und doch kriegsverstrickten Schweiz zutiefst prägten? So beschreibt der Folgeband »Biografie einer Instanz« Frischs Aufstieg zum Schriftsteller mit Millionenauflage von Mitte der 50er Jahre bis zu seinem Tod 1991. Schütt zeichnet ihn als einen Mensch und Autor, der sich entzog, kaum meinte man ihn erkannt zu haben, der sich selbst und die Schweiz nicht gut aushielt oft auf Reisen ging, im weltoffenen New York immer wieder den Gegenpol suchte. Wohl deshalb bezeichnet Schütt seinen nun vorliegenden zweiten Band als eine Art Gegenbiografie und meint damit
die Geschichte nicht eines sich suchenden, sondern eher eines sich entfliehenden Schriftstellers. Die Bilder Frischs, die in der Öffentlichkeit kursieren, decken sich zu wenig mit den eigenen Antworten auf sein »Was bin ich?« Das ist ein Identitätsproblem. Wie stiller will er sich und seinen Interpreten entkommen, wenigstens beim Schreiben. Aus Angst vor Wiederholung, aber ebenso, weil er sein Leben für nicht sehr ergiebig hält, was er nicht nur sagt, um Biografen zu verscheuchen.
Stiller betreibt ein todernstes Spiel mit der Identität, dessen Material erkennbar Frischs eigene Erfahrungen sind, ohne von sich zu reden, wie Schütt die Schwierigkeit formuliert, die Balance zu halten im Umgang mit diesem Autor und seinen Texten. Schütts Biografie einer Instanz ist wie der erste Band chronologisch angelegt, wobei die 7 Kapitel sich jeweils in kleine Unterkapitel verzweigen. Das erlaubt häufigen Blickwechsel, sicherlich beabsichtigt, um dem Eindruck einer glatten, lückenlosen Lebensbeschreibung entgegenzutreten. Schütts Einstieg ist gut gewählt. Der Text setzt zu dem Zeitpunkt ein, als Frisch erst vor wenigen Monaten seinen Stiller veröffentlicht hatte, aber gerade noch als Architekt tätig war. Das war 1955. Er hatte seine Familie verlassen und sich in Zürich ein neues Domizil gesucht. Jetzt wollte er mit immerhin schon 43 Jahren so richtig durchstarten. Zunächst nicht mit einem neuen Roman, sondern mit dem Pamphlet »Achtung, die Schweiz«. Die Schrift löste in der Eidgenossenschaft eine der heftigsten intellektuellen Debatten der Nachkriegszeit aus. Vordergründig ging es um Städtebau, ein hochpolitisches Thema. Wird die Schweiz eine Mumie bleiben oder endlich den Weg in die Moderne finden? Wird sie in ihren alten Mythen und dem Selbstbetrug ihrer angeblichen Neutralität verharren oder sich zu einer weltoffenen, antimilitaristischen Gesellschaft entwickeln? Fragen, die weit über die kleine Schweiz hinausreichten.
Die Städtebaudebatte vereinte ein erstes Mal nach 1945 die Schweizer Intellektuellen als Oppositionskraft in der Revolte gegen jene Müden, so Frisch, die sich für Realisten hielten, indem sie eine Schweiz von gestern verteidigten. Die Intellektuellen, mehrheitlich Linke und Liberale, artikulierten nun verstärkt ein Unbehagen in einem, wie Frisch meinte, von der Konjunktur nicht bloß dominierten, sondern deformierten Land. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Die als konsumfixiert, politisch lethargisch und miefig verschrienen 50er Jahre waren kulturell und intellektuell zugleich von ungestümer Vitalität. Nicht nur in Westdeutschland, wo Hauptwerke von Celan, Köppen, Walser, Bachmann, Jonsson und Gras erschienen, sondern genauso in der Schweiz. Da vor allem dank Frisch und Dürrenmatt.
In diesem Aufwind bewegte sich Max Frisch als einer seiner agilsten Protagonisten. Und von hier aus lassen sich Spuren durch Frischs gesamtes Leben und Werk verfolgen. Frischs Interesse an der Konstruktion, der Modernisierung, gleichzeitig seine Abwehr des technokratisch-kapitalistisch ausgerichteten Denkens, werden sich fortan mit seinem politischen Engagement, seiner Literatur und Ästhetik verbinden. Und immer wieder steht bei Frisch, besonders in den 50er und 60er Jahren, die Kritik an der gesellschaftlichen Stagnation, an restaurativen Tendenzen im Vordergrund. Schütts Biografie vermittelt eindrücklich, wie sich Frisch lebenslang an seinem Heimatland abarbeitete, dessen Geheimdienst ihn über Jahrzehnte bespitzelte. So focht er mit der führenden Schweizer Zeitung, der NZZ, immer wieder erbitterte Fäden aus und trat reaktionären Kräften entgegen, zum Beispiel dem einflussreichen Schweizer Germanisten Emil Steiger in einem Literaturstreit 1966. Vor allen Dingen, so zeigt Schütt, hatte der Kalte Krieg, die gefährliche internationale Konfrontation der Supermächte USA und UdSSR auf Leben und Werk des Schweizer Autors einen enormen Einfluss. Frischs Roman Homo Faber nennt Julian Schütt zu Recht in diesem Kontext ein herausragendes Zeugnis der Epoche. Aber auch der weiterschwerende Antisemitismus befeuerte Frischs Politisierung, zumal er selbst in jungen Jahren nicht frei davon gewesen war. In seinem Theaterstück Andorra, das seine Premiere im November 1961 unter der Regie seines Freundes Kurt Hirschfeld am Zürcher Schauspielhaus erlebte, wählte er für das Thema eine modellhafte Form. Frischs Anliegen zu zeigen, was passiert, wenn Vorurteile sich zu Feindbildern verselbstständigen, war umstritten. Besonders scharfe Kritik kam von Paul Celan. Der jüdische Dichter sah im Modellcharakter des Stücks eher eine Verwässerung des Themas Antisemitismus als einen produktiven Ausbruchsversuch aus tradierten Denkschemata. Schütt verteidigt Frischs Zugang zu diesem Thema. Es sei dem Schriftsteller immer darum gegangen, zu zeigen, wie eine verhängnisvolle Entwicklung beginnt, wie schon in seinem Hörspiel und späteren Theaterstück Biedermann und die Brandstifter aus den 50er Jahren.
Darum kann eine Biografie hilfreich sein, die nach den bislang übersehenen Ursprüngen und Intentionen dieses angeblich völlig zu Ende gedeuteten Stücks Andorra sucht. Denn Tatsache ist, Frisch wollte Denken und Sprache der Täter und Mitläufer entlarven, nicht weiterführen. Als einer der ersten deutschsprachigen Schriftsteller ohne Exilerfahrung hat er nach dem Krieg die Konfrontation mit der verdrängten Vergangenheit provoziert, vor allem im Tagebuch 1946 bis 1949. Worum es in dem Stück geht, lässt sich auf die Formel bringen: Wie kann das anfangen? Die Frischformel schlechthin.
Julian Schütt sieht in Frischs Stück und Celans Kritik daran unüberbrückbare Positionen, die das Verständnis füreinander blockierten, aber möglicherweise auch Ausdruck eines mehr oder weniger bewussten Nichtverstehens seitens Celans gewesen seien. Und das führt zu einem weiteren wichtigen Kapitel dieser Biografie, deren Ausläufer bis in die letzten Lebensjahre des Schriftstellers reichen. Frischs Verhältnis mit Ingeborg Bachmann. Beide hatten sich zu dieser Zeit noch nicht aus ihrer jeweils anderen Liebesbeziehung gelöst. Bachmann nicht von Paul Celan, Frisch nicht von Madeleine Senier. Max Frisch traf Ingeborg Bachmann 1958 in Paris. Danach, so Schütt, wird er ein anderer Mensch sein. Für diesen doch so diskreten und abwägenden Biografen sind das markige Worte. Unüberhörbar drängt es den Biografen, nachdem sich jahrzehntelang viele Interpreten an der Bewertung dieser skandalumwitterten Beziehung abgearbeitet hatten, eine klare Ansage zu machen. Adressiert vor allem an einige Interpretinnen.
Wie ein Chor aus der antiken Tragödie klingt ein Teil der Bachmann-Forschung, sobald Frisch ins Leben ihrer Protagonistin tritt. Biografische und literarische Gegensätze zwischen beiden werden heraufbeschworen. Hier die hochgebildete junge Dichterin, die in ihrer poetisch-moralischen Rigorosität und ihrem unbedingten ästhetischen Formwillen das Absolute anstrebte. Dort der bodenständige literarisch-biedere Baumeister, der auch als Schriftsteller sein Leben als Bausatz verstanden und die Sprache nicht in Frage gestellt habe.
Was Julian Schütt auf den Punkt bringen will nach seiner intensiven Beschäftigung mit diesem Briefwechsel: Das Verhältnis von Bachmann und Frisch sei eindeutig Liebe gewesen. Und zwar von beiden Seiten, so schreibt er. Wenn auch eine nicht lebbare Liebe. Vorsichtig abwägend erwähnt er Bachmanns Hang zur Geheimnistuerei, ihre ständige Abwesenheit, ihre Nebenverhältnisse. Bei Frisch seinen Jähzorn, aber vor allen Dingen seine Tendenz, vor literarischer Ausbeutung seiner Liebesverhältnisse nicht Halt gemacht zu haben. Wie sich seine spätere zweite Frau Marianne Oellers am Ende ihrer Ehe in Frischs Roman Montauk auf für sie erschreckende Weise wiedererkannte, so habe es auch in der Beziehung zu Bachmann Anlass gegeben, sich als Material benutzt zu fühlen. Schütt verweist auf einen merkwürdigen Satz in einem Brief Frischs an Bachmann, in dem es heißt: Ich möchte dich anders kleiden, Ingeborg.
Ein Satz mit einer Lunte, die unweigerlich zu Mein Name sei Gantenbein führt, dem für Bachmann später so fatalen Roman, worin es heißt: Ich probiere Geschichten an wie Kleider.
Max Frisch und die Frauen, das ist ein schwieriges Kapitel. Wobei die Frage, wie er überhaupt weibliche Figuren in seinen Werken darstellte, von Schütt nicht so ganz befriedigend beantwortet wird. Einerseits spricht er von starken Frauenfiguren, die dem männlichen Part oft überlegen seien. Andererseits pariert er Vorwürfe aus der neueren germanistischen Forschung, die lauten, Frischs weibliche Figuren blieben letztlich immer Dekoration, mit dem eher schwachen Argument, dass doch schließlich feministisches Denken in den 70er und 80er Jahren noch kaum verbreitet gewesen sei. Flucht und Anziehung, das blieben Konstanten in Frischs Leben. Und in gewissem Maße galt das auch für seine Beziehung zu Männern. Sehr anschaulich schildert Schütt das enge Verhältnis Frischs zu seinem Verlegerfreund Peter Suhrkamp, der ihm auch in privaten Dingen zur Seite stand. Wogegen sich das Verhältnis zu dessen Nachfolger Siegfried Unseld sehr viel schwieriger gestaltete. Noch komplizierter war Frischs Verhältnis zum Schriftstellerkollegen Friedrich Dürrenmatt. Die beiden Schweizer Giganten beäugten sich zeitlebens misstrauisch, durchaus auch missgünstig, dabei fasziniert vom Werk des anderen. Diese Biografie wäre nicht hinreichend dargestellt, ohne auf Schütz differenzierte Ausführungen zu Frischs Verständnis von Autorschaft und politischem Engagement einzugehen. Der Biograf hält ihn für einen guten 68er, wie er schreibt. Allerdings für einen, der es sich und anderen schwer machen wollte, ihn als engagierten Autor in den wilden Jahren zu verorten.
Er setzte auf sein patentes Argument, die Domäne der Literatur könne alles sein, was Menschen erleben, einschließlich Politik, stets freilich bezogen auf das Individuum, das erlebt. Der politische Schriftsteller sei durchaus eine Möglichkeit, allerdings nicht zu verwechseln mit dem politisierenden Schriftsteller, den sein literarisches Renommee zum Selbstmissverständnis verleite, zwangsläufig auch politisch eine Autorität zu sein. Mit seinem Statement, selbst politisch temperamentlosen Leuten nötige man plötzlich das Bekenntnis ab, Literatur müsse eine gesellschaftliche Funktion haben, goss der Pyromane Frisch nur noch mehr Öl ins Feuer.
Beim Autor Peter Schneider war er damit unten durch. Und Hans Magnus Enzensberger musste sich mit einer Replik in seinem zunächst im Suhrkamp Verlag erscheinenden Kursbuch, dem Frisch viel Formulieronanie bescheinigte, zurückhalten.
Im Kursbuch durfte zwar vieles gegen den Willen und die Überzeugung des Suhrkamp Verlegers geschrieben werden, aber Veröffentlichungen, die sich in irgendeiner Form auf die rentabelsten Autoritäten des Verlags, Hesse, Brecht, Frisch bezogen, brauchten die Zustimmung Unselds. Enzensberger schluckte diese Regelung, weil in seinem Revolutionskonzept der definitiv nicht mehr zur jungen Intelligenz gehörende Kollege Frisch ohnehin keine Rolle spielte.
Frisch darf man wohl, wie es auch sein Biograf tut, einen linken Sozialdemokraten nennen, für den Literatur ohne politisches Gewissen nicht auskommt, wobei der Preis für das politische Gewissen die Schändung der Imagination sei, wie er in seiner Laudatio auf Alfred Andersch formulierte. So fühlte er sich wohl immer mit einem Fuß im Exil. Auf jeden Fall zwischen den Fronten, sowohl in der Schweiz wie auch in der temporären Wahlheimat USA, die er wegen ihrer imperialistischen Kriege in Vietnam und Kambodscha zunehmend kritisch sah. Aber auch seine zunächst erwartungsvollen Reisen in die UdSSR und im Tross von Helmut Schmidt nach China wichen einer nachhaltigen Ernüchterung angesichts von Unterdrückung und Gleichschaltung in diesen Ländern. Wie überhaupt der Frust im Alter zunahm. Das Thema Einsamkeit, Tod sowie das bekannte Frischmotiv des Sich-Abhandenkommens gestaltet in seinen Erzählungen »Der Mensch erscheint im Holozän« von 1979, »Blaubart« von 1982 und formuliert in seinem abgebrochenen dritten Tagebuch nahm immer mehr Platz ein. Der Schriftsteller und Architekt Max Frisch hatte an seinem Lebensende alles penibel geregelt. Seinen Nachlass gab er noch zu Lebzeiten aus Misstrauen gegenüber Erben und irgendwelchen Schnüfflern, wie er meinte, an die ETH Zürich. Aber auch den Ablauf der eigenen Totenfeier wollte er nicht dem Zufall überlassen. So sollte Karin Piliot, Frischs letzte Lebensgefährtin, einen von Frisch verfassten Text verlesen.
Frisch strengte sie, den Text vor ihm zu üben, ein allerletztes Mal proben. Als Wolfgang Hildesheimer davon erfuhr, wie detailliert der Kollege die eigene Bestattungsfeier in der Kirche St. Peter probte, fragte er sich, ob die Trauerfeier nicht besser im Schauspielhaus hätte stattfinden sollen.
Julian Schütz' Frisch-Biografie, die jetzt mit dem zweiten Band ihren Abschluss gefunden hat, ist eine wahre Fundgrube. Ausgestattet mit einem umfangreichen Anmerkungsapparat. Zwei Bücher voller präziser Erkundungen, die den Menschen und Schriftsteller Max Frisch mit wissenschaftlicher Akribie ausleuchten, ohne ihm zu nahe zu treten. Eine wahre Meisterleistung.
Angela Gutzeit war das über Julian Schütt, Max Frisch, Biografie einer Instanz, 1955 bis 1991. Erschienen im Surkamp Verlag, 706 Seiten, 38 Euro. Das Buch der Woche hier im Büchermarkt. Mein Name ist Wiebke Poromka. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören. Forschung aktuell folgt hier im Programm.